Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Ein herzliches Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Schaubefehls in einer mal wieder etwas veränderten Aufnahmesituation, denn mein lieber Kollege André und ich haben uns wieder im virtuellen Studio zusammengesetzt. Hallo André.
Hallo Matze.
Manchmal schafft man es einfach sich zu treffen und dann kommen auch noch so eine tollen Sachen wie WLAN-Aussätze dazu. Ich bin gespannt, wie die Aufnahme heute wird.
Na, die Aufnahme an sich dürfte es ja nicht betreffen, aber ich bin gespannt, wie oft wir nachfragen müssen. Hä? Nee, wir hoffen mal, Discord bleibt jetzt stabil und alle Internetverbindungen auch.
Ja, ich bin da noch nicht so positiv, aber wir hoffen einfach mal aufs Beste. Ja, ich sitze jetzt gefühlt einen Meter weg vom Mikro, das heißt, ich werde da ordentlich nachbearbeiten müssen. Aber es kriegen wir alles hin. Gute Laune.
Aber ich verstehe dich aber sehr gut, also ich glaube, dann sollte es auf der Aufnahme nachher auch passen. Außerdem bügelt ja unser tolles Podigy-Backend auch nochmal drüber.
Wenn ihr selbst einen Podcast macht, lassen wir das. Also, wir sind zurück. Wir haben zwei Filme mitgebracht. Und ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts ein, was wir noch ansprechen wollten, oder?
Nö, wir können auch heute einfach mal ohne großes Geschwafel starten.
Aber
das freut auch viele Hörer, die immer sagen, wieso redet ihr so viel?
Aber ich mag Geschwafel.
Vielleicht fällt uns hinterher noch mehr Geschwafel ein.
Ja, schauen wir mal. Nein, dann André, fang doch mal mit deinem Film an, denn du hast dich auf einen Ritt durch die Musikgeschichte begeben.
Walk hard, hard down life's rocky road. Walk bold, hard, that's my creed, my code. I've been scorned and slandered and ridiculed too. Had to struggle every day my whole life through.
Ja, du hast mir den illustren, möchte ich fast sagen, Walk Hard gegeben. The Dewey Cox Story. Ja, wie du sagst, ein Musikbiopic, beziehungsweise ja, eine Satire über das Genre allgemein der Musikbiopics, muss man eigentlich so quasi sagen. Und ja, von 2007 Regie Jake Kasdan, den kennt man eventuell, der dreht nämlich zum Beispiel gerade die Jumanji Remakes, hat das erste gemacht, will auch das zweite machen oder hat auch so Sachen wie Bad Teacher oder Sextape gemacht, also auf jeden Fall deutlich Comedy-orientierter Mann und muss sagen, bisher, also alles, was ich davon jetzt gesehen habe bisher, war immer zumindest guter Durchschnitt, also er hat ein Händchen für Comedy, da kann man glaube ich so festhalten schon mal. Ja, in den Hauptrollen, vor allem die Hauptrolle, John C. Reilly hier eben als Dewey Cox und ja, noch Kristen Wiig in Nebenrollen und wen haben wir denn noch? Tim Meadows am Start als alter Drogenticker und
tausende Cameos.
Genau, tausende Cameos vor allem von Jack Black bis hast du nicht gesehen, also reichlich auch natürlich in dem Genre bedient. Und ja, mit Ghostface Killer und hast du nicht gesehen. Wirklich ganz, ganz, ganz viele Menschen drin. Ja, erstmal generell, was habe ich denn erwartet? Ich hatte letztes Mal schon im Podcast gesagt, ich kannte das Plakat schon lange irgendwie. Das ist mir immer schon, oder das Cover allgemein, das war mir immer schon irgendwie sehr bewusst im Kopf. Habe den Film aber immer irgendwie, ja, wusste nicht damit anzufangen und habe ihn deswegen irgendwie nicht auf meinen Watchlisten gehabt, groß. Und ja, du hast mir ja schon so ein bisschen vorgeshadowt, was es geht. Und von daher, ich war so, ja, auf irgendwie so eine, so almost famous, hatten wir im Podcast ja auch schon gehabt, so almost famous und lustig, als Persiflage oder als Satire, hatte so ein bisschen auch so typisches John C. Reilly Overacting, beziehungsweise vielleicht auch schon fast in die Richtung so von einem, Will Ferrell Humor oder so, also sehr übertrieben irgendwie mir das alles so ein bisschen vorgestellt, so sehr überzeichnet, so das habe ich ein bisschen erwartet und ja, einfach ein Abriss so einer steilen Rockkarriere oder Musikkarriere, Rock ist es ja noch nicht mal so richtig hier, Rock'n'Roll Funk, wie auch immer, was hier alles gespielt wird. Ja, auf jeden Fall so eine satirische Sicht auf ja ein Musikerleben. So, das war meine Erwartung an diesen Film. Und ja, was habe ich denn bekommen? Zum einen, also ich sag gerade ja schon am Anfang, es ist ja wirklich eine Persiflage über das ganze Genre. Man kann ja noch nicht mal wirklich einen Film festhalten, der hier persifliert wird, sondern es ist ja einfach allgemein, in diesem Film stecken alle Tropes und Klischees und alle Hürden, Erfolge, Abstürze, die man überhaupt in so eine Biopic-Karriere packen kann. Also wenn man sich dann jetzt mal so wie so ein Bohemian Rhapsody anguckt oder ein Rocketman, im Endeffekt, der Film macht das alles schon vor. Also wirklich, es gibt eine Schablone für Rockstar-Leben und die findet man in all diesen Filmen ja immer wieder. Es gibt irgendwie den plötzlichen Ruhm, den großen Erfolg, dann gibt's irgendwie die große Liebe, die dann irgendwie verlassen wird für den Erfolg, die Familie, mit der man sich irgendwie wieder versöhnen muss, dann gibt's natürlich irgendwie die Drogeneskapaden, die Partys, die schlechten Presseschlagzeilen bis hin zum, ja, den Erfolg quasi überbordet und dann geht's schon wieder hinten runter. Und ja, der Film hat das alles, so wirklich alles, was man sich vorstellen kann, was in so eine Musikerkarriere passt. Also im Grunde, das ist wirklich, was ich erwartet habe, nur wirklich so treffend auf den Punkt. Das hätte ich halt nicht erwartet. Wie treffend er das wirklich in den einzelnen Szenen auf den Punkt bringt. Also die Story an sich, das habe ich schnell zusammengefasst. Eben, es geht um Dewey Cox, der als kleines Kind einen Unfall hat. Nämlich bringt er aus Versehen seinen Bruder um mit einer Machete und teilt ihn dann zwei. Es hat mit Macheten Leute in zwei Teilen hat auch einen sehr großen Stellenwert in diesem Film, muss man sagen. Und ja, und da ja dieser Sohn ja als großer Hoffnungsträger der Familie quasi galt, der schon irgendwie mit 10 Jahren sagt, er will mal Astronaut werden und Musiker und Politiker und will alles machen, was die Welt hergibt. Und dann kommt auch dieser gute Satz von wegen so, das ist das Gute, wenn man jung ist. Man kann auch sehr viel im Leben machen. Und 3 Minuten später ist er tot. Und ja, wie es halt natürlich so ist, die Eltern sind natürlich super nachtragend und der Vater sagt immer so schön, the wrong kid died. Was sehr, sehr, sehr bitter und böse ist. Ja, und John C. Reilly quasi als hier Dewey Cox will natürlich allen beweisen, so trotz dieses Unfalls, und er nagt da eben natürlich auch dran, es ist so sein dunkler Dämon, der über allem schwebt. Er will aber trotzdem beweisen, dass auch er eben sowas fähig ist und ja, liebt die Musik, und ist guter Musiker, kann tolle Songs schreiben.
Ganz wichtig, aber, ganz wichtig, ja, er hat seinen Geruchssinn verloren dadurch.
Ja, genau, stimmt. Ja, genau, natürlich, er kann nicht riechen. Und ja, und in dem kleinen Nest, wo er da wohnt, wird seine Musik leider nicht gut angenommen, denn da wird sie des Satans verschrien, inklusive Fackelaufzug mit Heugabeln vorm Haus. Und ja, er zieht halt raus in die große Welt, um das Musikerglück zu finden. Also die Story an sich ist schnell erklärt. Und dann, wie sage ich ja, es ist wirklich alles drin von, er hat dann eine Frau, die er 48 Mal gefühlt schwängert, die dann aber eben zu Hause bleibt, während er dann auf Tour geht und seine ersten Platten aufnimmt. Und natürlich zerdehnt sich dann diese Beziehung. Er schläft mit nackten Frauen in irgendwelchen Hotelzimmern, während er mit der, ja, während zu Hause die Frau die Kinder hütet. Es kommen diverse Penisse ins Bild plötzlich gelaufen, die einen doch überraschen. Also ja, auch wie ich erwartet habe, es ist alles sehr überdreht. Der Humor ist sehr speziell, aber also er ist schon sehr drüber, aber er ist jetzt nicht extrem, sage ich mal, also er passt trotzdem immer auf die Szenerie. Also er spielt schon mit diesen Motiven und in den Einzelszenen mit den Jobs dieses Biopack-Genres, aber überzeichnet sie halt. Also zum Beispiel jedes Mal, wenn Dewey Cox irgendwie ausrastet und wütend ist, läuft er irgendwo hin, reißt irgendwie Waschbecken aus der Wand. So, das ist so. Und es ist einfach alles, es ist alles drüber, oder er rennt in die Stadt auf Drogen und kippt Autos um und sowas. Also es ist alles extrem überzeichnet. Die Dialoge sind oft auch sehr ausufernd und so ein bisschen Ace Ventura-Style fast schon so. Also manchmal geben die auch die Sätze nicht so ganz Sinn, die da erzählt werden. Da muss man so ein bisschen mit so, das ist nicht jedermanns Humor auf jeden Fall, das kann man schon mal sagen. Ich finde aber, er bettet das alles so gut in dieses Biopic Geschehen ein. Und der Humor zielt immer auf Geschehnisse in seinem Rockstar-Leben so ein. Von daher fand ich das jetzt irgendwie überhaupt nicht störend. Also ich fand das trotz der harten Überzeichnung immer sehr lustig und irgendwie auch irgendwie halt sympathisch. Und was der Film auch schafft, trotz dieser ganzen Übersymbolik und der Überdarstellung und der Überzeichnung, finde ich trotzdem, dass er nicht eine reine Comedy ist, sondern er schafft es tatsächlich trotzdem manchmal in so Momenten irgendwie so ein, auch so ein bisschen Drama reinzubringen. Also es ist halt jetzt nicht nur eine, es ist nicht nur so ein Kasperle-Theater und so ein Gag-Feuerwerk, das er auf jeden Fall abliefert und abfeuert. Er schafft aber trotzdem, dass einem die Geschichte trotzdem irgendwie auch nicht egal ist und dass man trotzdem mit den Figuren irgendwie sich identifizieren will und diese Geschichte von ihm erleben will. Also ging es mir zumindest.
Da bist du der Erste, von dem ich das höre.
Echt? Okay, also ich fand das schon. Also ich finde nicht, dass der so bescheuert ist, dass du jetzt nur auf Gag wartest. Also irgendwie schafft das trotzdem dann, dass du diese Reise von ihm dann irgendwie doch interessant findest und was er so alles erlebt.
Das mag vielleicht einfach daran liegen, dass diese Musik-Biopic-Blaupause ja durchaus auch funktioniert einfach an sich.
Ja, genau. Ja, also das ist eben genau, dieses Biopic, sage ich ja, die funktionieren ja alle gleich und dieses Muster, wie du sagst, klappt ja, genau. Und das ist ja hier quasi draufgelegt und ich glaube, das ist es einfach. Du hast halt diesen Fall, du hast die Schwere mit irgendwie Verstorbenen, die zurückbleiben, du hast die Schwere mit Trennungen, aber klar, in jeder Szene steckt dann irgendwie auch mal ein bisschen Humor. Aber ja, ich sag ja, es ist nicht so komplett dämlich, finde ich, dass dir die Story egal wird. So, das schafft er irgendwie trotzdem. Das fand ich halt extrem bemerkenswert. Und ja, der Film dauert knapp, was dauert da irgendwie? 1,5 Stunden, ein bisschen länger, 1,40 ungefähr. Ja, nicht mal, 1,96 Minuten. Das ist auch so schön knackig. Also der erzählt sich schön rund. Du hast dann eben auch immer wieder mal dann so kleine Zeitsprünge drin. Du hast vom zeitlichen Einordnung her, also quasi von seinem Kindesalter in Zeitsprüngen bis so ins Jetzt mehr oder weniger, also bis 2007 soll es quasi spielen, wo der Film rausgekommen ist. So angefangen von dem Swing Rock, sag ich ja, in der kleinen Halle, wo er noch als Satanist verschrien wird, bis heute hin, wo er dann als alter Rentner als Ikone gefeiert wird und nochmal auf die Bühne soll und plötzlich mit irgendwelchen Gangster-Rappern, Lil Nutsack. Das ist auch super. Lil Nutsack and Mr. Cox. That's a good match.
Der Film fängt mit den Sätzen an. Cox, guys, I need Cox. Und da weiß man eigentlich schon, in welche Richtung das ungefähr geht.
Auch wo sich die alte Liebe dann, wo sie am Ende die alten Lieben wieder treffen, wo er sie fragt so, do you still want the Cox? Und sie sagt also, more than ever. Ja, also er hat schon definitiv blöden Humor, also es gibt schon unter der Goodly-Humor und so. Der hat aber jetzt nicht, finde ich, so den krassen Stellenwert wie jetzt beim Jane Silent Bob oder so.
Nee.
Also er hat auch schon einige, gerade auch wenn es dann so in die Cameos geht, so von wegen so, okay, Darling, let's take acid with the Beatles. So, also er hat auch schon wirklich sehr viel Humor, der eben auf dieses Zeitgeschehen und dieses Rockstar-Leben einzahlt. Das macht ihn dann eben nicht so zu einer kompletten Blödelkomödie.
Diese gesamte Beatles-Szene ist einfach pures Gold. Ich habe das jetzt erst beim Wiedergucken erkannt, dass John Lennon Paul Rudd ist.
Das ja, genau.
Wusste ich vorher nicht. Und ich habe den Film, wie gesagt, ja nur im O-Ton gesehen. Und wie Jack Black, Paul Rudd und Jason Schwartzman da diesen Liverpool-Akzent verarschen, ist einfach, es ist so Gold. Es ist so geil. Wie die sich dann auch
auch dann mit der Cartoon-Szene.
Ja, es ist so geil.
Oh. Also das ist schon wirklich alles sehr. Es hat alles ein unfassbares Auge fürs Detail und für eben, also du merkst halt, da, die haben sich einfach mit diesem Genre auseinandergesetzt und wirklich bis ins kleinste Detail, Szene für Szene, überlegt, was müssen wir alles da reinpacken, was gehört zu so einer Rockstar-Story dazu, und sie decken halt wirklich einfach alles ab. Es gibt nichts, was nicht in irgendeinem Leben von einem großen Musiker nicht passiert ist, was da nicht drin ist. Und ich habe auch noch ein bisschen nachgelesen, also sie wollen, es ist ja absichtlich angelehnt so ein bisschen an so Presley und natürlich auch eben Beatles, und sie haben sich schon als Vorbild natürlich irgendwie die Großen da genommen, auch was so die Zeitcharaktere angeht und die Frauen von ihm und so. Also da haben sie sich schon ihre Hausaufgaben so gemacht und das merkt man halt durchgehend bei dem Film.
Die größte Anleihe, also eigentlich das offensichtlichste Vorbild ist ja Walk the Line einfach.
Ja, genau.
Also Johnny Cash.
Ja. Walk the Line und Ray Haben sie als größte Vorbilder genannt. Und ja, ich sag ja, das sind eben so die klassischen Stories mit allen Ups und Downs, die halt jetzt hier verarbeitet werden. Und ja, mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen, weil das ist der Film. Das ist der Film. Er hat tolle Sprüche, er ist toll gespielt, er hat abstruse Dialoge, die einfach nur Spaß machen. Er hat tatsächlich gute Musik. die Songs sind auf jeden Fall trotzdem catchy. So.
Was war dein Lieblingssong?
Wie hieß der, nachdem er sich mit Darlene trennt?
Guilty as Charged?
Ist ja, genau. Das? Ja. Wo er dann anfängt, wirklich durchzudrehen, so, das ist sehr, sehr geil. Also er schreibt natürlich dann die Songs auch beruhend auf seinen Erfahrungen im Leben und was er gerade eben sagt, natürlich die aktuellen Ereignisse und so. Und wenn er dann langsam anfängt, da wirklich abzuschweifen und sich alle Drogen der Welt reinzuziehen, dann wird's auch nochmal richtig, richtig lustig. Ja, den Song fand ich sehr, sehr gut. Ja, also hat gute Musik, obwohl es eben eine Persiflage ist, sind die Songs trotzdem auch jetzt nicht einfach nur hingeramscht so und ja, wie gesagt, schön knackig, gut gespielt von allen Beteiligten und macht einfach richtig Laune und holt dieses Thema halt wirklich auf eine rundum abschließende Art ein einfach. Also ich habe jemanden gelesen, in Letterboxd hat jemand geschrieben, so von wegen, das ist so die Mutter aller Biopic-Filme, danach brauchst du keinen mehr gucken. Eigentlich stimmt das.
Es ist halt, das hat der Patrick Williams halt auch gesagt, so, er kann sich echt nur wundern, dass nach 2007 noch so formelhafte Biopics rausgekommen sind, weil Walk Hard hat das einfach alles zerstört. Er meinte auch in dem Video, er kann sich Walk the Line oder auch Rain nicht mehr angucken, ohne an Dewey Cox zu denken.
Ja, das würde mir jetzt auch so gehen. Wenn ich jetzt nochmal ein Biopic gucke, ja. Ja, es ist halt so, ja.
Ich finde halt, den Film habe ich entdeckt, einfach, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal erzählt habe, ich habe ja diese Doppel-DVD, die habe ich mir einfach gekauft, eigentlich nur für Ricky Bobby. Und da war halt Walk Hard drin, den habe ich zuerst geguckt auf Englisch und ich liebe diesen Film. Und das war irgendwie 2009 oder so, also kurz vor meinem Abi. Und ich habe mich wirklich in diesen Film verliebt, habe den auch dem Lehrer aus dem Filmclub gezeigt, der fand den auch klasse. Und das war so einer der Go-To-Filme von mir und ein, zwei Kumpels damals, die wir uns immer wieder angeguckt haben. Jetzt macht die Feuerwehr hier nebenan auch noch Lärm. So eine Scheiße.
Ich wollte sagen, irgendwas piept.
Ja, wir haben gegenüber eine freiwillige Feuerwehr und die haben da anscheinend gerade Einsatz. Gut.
Das sollen mal ruhig sein.
ich finde die Songs auch alle klasse. Am besten finde ich einfach die Punk-Version von Walk Hard.
Ja, das ist auch geil, ja.
Wo sie dann so, faster, wo er auf Ecstasy, glaube ich, ist. Und dann so, nein, Dewey, du kannst nicht einfach deine Instrumente so schnell spielen wie so ein Punk. Großartig. Der Song mit Darlene, den ersten, den sie zusammen singen, Let's Duet, ist auch ganz, ganz großes
Game. Der ist auch gut, ja.
Und ich liebe die ganzen Running Gags. Die sind so geil, dass mit Wrong Kid Died oder dass der sein Schlagzeug eben immer erklärt, was die Drogen machen und warum er es nicht nehmen sollte. Es ist einfach Gold. Ich liebe es.
Ja, und dann wie er immer so accidentally ins Zimmer kommt von seinem Buddy da und dann immer so, das solltest du auf gar keinen Fall ausprobieren, das macht dich völlig fertig. Alles klar, bin dabei.
Was tut es denn? It turns all your bad feelings into good feelings. It's a nightmare.
It's a nightmare, ja, genau. Das ist sehr, sehr gut. Selbst wo er dann noch im Koma liegt und wo alle dann zu seinem Bett kommen und auch der Vater so im Koma. The wrong kid died.
Zwar, die Szene habe ich zum Beispiel nie so richtig gerafft, bis ich da mal einen Ausschnitt von Ray gesehen habe, wo es halt genau 1:1 diese Rehab-Szene ist.
Das ist sowieso immer nachdem er eine Droge ausprobiert hat, abgestürzt, ist immer so, so von wegen, was rätst du mir als nächstes zu tun?
Rehab. Es gibt eine Sache, die hat jetzt beim Gucken so ein bisschen Geschmäckle hinterlassen. Wir haben ja beim Nerdpool Quentin Tarantino Podcast aufgenommen und ich habe, als ich Reservoir Dogs nochmal neu geguckt habe, ein bisschen auf Thema Sexismus und Rassismus geachtet. Und hier Thema Juden. Ich weiß nicht, hat dich das gestört jetzt bei Walk Hard?
Es gehört halt für mich zum harten Klischee. Also zur Erklärung, die Juden sind halt hier die goldenen Plattennäschen quasi, die hier die Supertalents entdecken und natürlich reich sind und im Musikbiss verfestigt und hast nicht gesehen. Es gehörte für mich ganz klar zu diesem, ja, Alba, also zu so einem Klischee. Es war halt ein Klischee-Gag, weil man halt immer sagt, so, die hängen halt überall drin in Amerika und hast nicht gesehen. Das ist halt so ein typischer, fast schon so ein Verschwörungsgag, also fand ich jetzt nicht störend.
Nee, weil ich habe mir da auch drüber Gedanken gemacht und es wird ja nie irgendwie großartig verarscht. Das ist halt so am Anfang also ein kleines verschmitztes, ach ja, und danach sind sie es halt einfach und es sind einfach super liebe Kerle auch allesamt. Nee, aber das hat mich halt im Nachhinein noch so ein bisschen beschäftigt einfach.
Habe ich jetzt überhaupt nicht so gewertet, also war mir eigentlich völlig egal, also habe ich gar nicht so gewertet jetzt irgendwie.
Nö, okay. Aber freue mich, dass er dir Spaß gemacht hat. Das
ja, aber im Endeffekt auf jeden Fall abschließend nochmal, ja. Also für mich absolute Empfehlung. Wie gesagt, die Mutter aller Biopics im Endeffekt. Und ist genau das, wenn ich jetzt nochmal ein Biopic gucke, muss ich echt mal ausprobieren. Ich glaube, du kommst aus dem Lachen nicht mehr raus, weil du das alles halt immer wieder erkennst.
Ich glaube, Bohemian Rhapsody funktioniert deutlich weniger. Rocketman ist da halt nochmal ein bisschen anders. Wo hast du den gesehen?
Ja, habe ich.
Durch diese ganze Musical-Nummer, glaube ich, ist Rocketman da ein bisschen anders. Ja,
trotzdem hat Rocketman ja, dieselben Elemente.
Die gleichen Storybeats. Ja, stimmt wohl.
Von daher, mal gucken, wie das jetzt in Zukunft wirkt. Ja, wer sich keine Biopics versauen will, hält Abstand. Nee, aber wirklich Empfehlung, absolut. Ganz, ganz tolle Hommage oder Persiflage eher. Und einfach eine gute Komödie. Sollte man sehen. Daumen hoch von mir.
Walk hard. Kommen wir dann von der Musik zu den Agenten. Denn wie ich dir eine Musiksatire gegeben habe oder ein Spoof-Movie, habe ich einen Agenten-Spoof bekommen, und zwar im Französischen. Es handelt sich um OSS 117. Ich habe jetzt nur geschafft, den ersten Film zu sehen. Das heißt, über den schnack ich. Das ist Cairo, Nest of Spies oder auf Deutsch OSS 117, der Spion, der sich liebte. Und ich hatte von dem Film schon gehört damals, ich weiß gar nicht, ob es zum Kinostart war, aber der wurde überall gut besprochen und der ist allerdings immer wieder hinten übergefallen. Das war so, ah ja, den gab es, und dann ist er wieder aus meinem Gedächtnis raus. Und dann sind sie jetzt beide Filme zu Prime gekommen. Das war halt der Punkt, an dem ich sie jetzt auf meiner Watchlist gesetzt hatte. Und ich hatte auch bei Letterboxd zum Beispiel gesehen, dass du und auch ganz viele andere den Film abgöttisch lieben. Und dementsprechend waren meine Erwartungen relativ hoch. Und ich hatte so ein bisschen in Richtung, also so was Gag-Dichte und Gag-Art angeht, so ein bisschen was Richtung Hotshots gedacht. Weil auch Oliver Kalkofe ja die Hauptfigur spricht in der deutschen Synchro. Und das Ganze, wenn Kalkofe was spricht oder was machst, dann, ja, so Wichser ist halt die Richtung, in die ich das alles vermutet hätte. Worum geht's denn? Ich lese jetzt aus der OFDB vor. OSS-Agent 283, Jack Jefferson, wird in Kairo ermordet. Also entsendet der französische Geheimdienst seinen besten Freund Hubert Bonisieux de Labatte, aka OSS 117, gespielt von Jean Dujardin, in die ägyptische Hauptstadt, um den konkurrierenden Geheimdiensten der Welt mal auf die Finger zu schauen. Hubert ist zwar gut ausgebildet und gewieft, aber ein wenig ignorant gegenüber der islamischen Kultur und Frauen ganz allgemein, weswegen er sich dort als Leiter einer Hühnervertriebsfirma auch schon recht schnell zwischen alle Stühle setzt, während Briten, Russen, Altnazis und ägyptische Terrorgruppen ihn ausschalten wollen. Ich habe gleich zu Beginn mal eine Frage an dich. Du hast mir zwar die Blu-rays mitgegeben, ich habe den aber einfach aus Faulheit auf dem Smart TV im Bett auf Prime geguckt. Wenn man den auf der Blu-ray schaut, sind die Unterhaltungen der Ägypter, sind die untertitelt?
Jetzt stellst du mir eine verdammt gute Frage. Jetzt muss ich gerade überlegen.
Ich muss gerade überlegen, welche Sprache ist denn das?
Nee, ich meine, die sind komplett eingedeutscht.
Okay, weil zum Beispiel bei Prime ist es so, dass wenn die halt auf Ägyptisch miteinander reden, gibt es überhaupt Ägyptisch? Scheiße.
Nee, die sprechen Arabisch vermutlich.
Ach ja, Arabisch ist es natürlich. Die arabischen Sätze sind nicht untertitelt. Und Ich hatte am Anfang vermutet, dass es so ein bisschen damit zu tun hat, dass ich nenne ihn jetzt einfach Jean Dujardin, das konnte ich mir am besten merken, dass er halt in dieses Land kommt und keine Ahnung von der Sprache hat. Im Verlaufe aber immer mehr lernt. Und ich hatte am Anfang gedacht, das wäre ganz, ganz clever, um so ein bisschen die Erzählperspektive zu haben, dass du am Anfang nicht weißt, worüber die reden, und dass man aber dann irgendwann vielleicht im Laufe der Zeit, wenn er die Sprache lernt, die Untertitel bekommt. Das ist aber nicht so. Das heißt, selbst wenn er Arabisch redet, hockst du davor und hast keine Ahnung, was gesagt wird.
Nee, auf der Blu-ray ist alles Deutsch.
Okay. Das ist ein bisschen strange gewesen in der Prime-Version.
Ja, das stimmt.
gerade weil vielleicht dann gingen dann auch so ein oder zwei Gags verloren, die ich durchs Visuelle durchaus verstanden habe, aber naja. Nun, ich bin komplett mit den falschen Erwartungen an diesen Film ran. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, wo ich den verortet hätte. Er ist jetzt aber nicht ein Gag-Feuerwerk mit dem Gag-Niveau oder ich sag mal den der Gag-Art eines Hotshots oder Wixxer. Oder meinetwegen auch eines Get Smart.
Nee.
Sondern
schon anders.
Der Humor ist ein bisschen, es ist ganz schwer, das zu beschreiben. Der zielt schon mehr darauf ab, dass man das Genre kennt. Und ich muss sagen, mit am besten fand ich den allerersten Gag. Wenn gibt es so eine schöne Rückblende ins Dritte Reich und da sieht man einen Nazi-Offizier, der irgendwo längs geht. Und er geht zu einem Flugzeug und der Offizier davor, Heil Hitler. Und er, ja, wen denn sonst? Das fand ich schon eigentlich mit dem geilsten Gag überhaupt. Einfach, weil der so out of nowhere kam. Und sowas, so eine unvorbereiteten Dinge, schafft der Film in seiner Laufzeit eher selten. Sondern alle Gags werden schon ein bisschen antelefoniert. Und ähnlich ist es bei der Story. Wenn ich es bei der Story noch verkraften kann, weil es ist unfassbar klischeehaft, was alles da passiert, aber dementsprechend halt auch einigermaßen lustig. Die Gags haben irgendwie sie nie so richtig bei mir gezündet. Das war jetzt nicht wie zum Beispiel bei Walk Hard, dass ich da wirklich laut gelacht habe, sondern es war immer so ein wie wenn du im Chat LOL schreibst, lachst du ja auch nicht, sondern es ist meistens einfach nur so ein aus der Nase, so ein bisschen mehr Luft.
Du denkst, du lachst.
Ja, so ein aus der Nase ein bisschen mehr Luft pusten, so ein und das hatte ich bei diesem Film ganz, 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 ganz häufig. Aber dass ich so richtig, dass so mein Humor getroffen hat, war eher selten. Ich glaube, das ist auch einfach eine ganz starke Humorfrage. Denn der Film hat ziemlich witzige, also ziemlich gute Rückblenden. Dann gibt es so ein paar Running Gags, die sind klasse. Das mit dem Licht im Hühnerstall ist großartig.
Ich liebe es. Das ist so ein Ace Ventura-Gag.
Ja. Jean Dujardin ist großartig in der Rolle.
Dieses liebe den Typ, ja.
Schmierigen, aber doch irgendwo charmanten Agenten. Ich finde übrigens, er sieht mit diesem dünnen Schnubbi, den er in den Rückblenden und auch in The Artist hat, sieht er deutlich besser aus.
Und das mit glattem Gesicht, ja.
Ja. Ich weiß nicht, was, also, es hat mich wirklich verwirrt. Diese Rückblenden, Jack, die sind halt schon gut. Oliver Kalkofe ist fantastisch als Synchronsprecher. Ich liebe das. Aber ja, also, der Film nimmt so ganz typische Wendungen, ein oder zwei zu viel vielleicht. Dann, ja.
Aber auch das ist, also nur kurz reingrätsche, ja, aber auch genau. Das ist ja quasi ein, das gehört ja auch mit zur Persiflage. Auf diese Agentenfilme, die halt immer noch mal so einen Twist aus dem Ärmel zaubern, von wegen so, und es gibt auch noch einen anderen Bösewicht und das und das. Also das ist schon eigentlich eine klare Persiflage und Genre auch.
Ja, klar. Aber es ist halt so voll, es ist schon sehr absurd irgendwo. Dann, ja, also, es ist schwer, denn ich möchte den Film lieber mögen, als ich es jetzt letzten Endes getan habe. Und vielleicht ist das so ein typischer Grower. Vielleicht ist das ein Ding, das man vielleicht häufiger sehen muss, damit er auch einen ans Herz wächst. Ich hatte das ja auch auf Letterboxd geschrieben, beziehungsweise wurde das ja kommentiert von einem unserer Hörer, der meinte, dass man den Film, selbst wenn man kein Französisch kann, im O-Ton sehen sollte, einfach weil da die Performances deutlich besser rauskommen. Ich weiß nicht, ob es an der deutschen Synchro lag, aber wie gesagt,
also ich guck den, wenn ich den, ich habe den mal im O-Ton geschaut. Wenn ich ihn aber gucke, gucke ich in der Regel auf Deutsch, weil ich finde die deutsche Synchro tatsächlich sehr gut. Und ich finde auch, Kalkofe macht halt Dillabat wirklich gut, weil er dieses ätzend arrogante und vor keinem Menschen und keiner, keinem Land und keiner Kultur Respekt, so, das macht er schon sehr gut, finde ich.
Wie er dem, was ist der Iman?
Der Muazzin.
Der Muazzin, wie er ihm auf die Schnauze haut.
Das ist leider die lustigste Szene im Film. Da lache ich mich jetzt mal tot. Wo er dann auch so seine Assistentin, in Anführungszeichen, dann so ihre Kontaktfrau, das sagt so, ja, ich muss heute morgen den Muazzin schlagen. Er hat einfach nicht aufgehört zu singen.
Das muss ich halt sagen, also das zieht sich ja auch ein bisschen durch den Film und die Running Gags sind echt gut. Also man hatte dann den Hühnerstall, es gab den Typen, der immer nur am Telefon hing, er ist jetzt in der Hotellobby,
er ist jetzt
auf dem Ball. Oder was hatte ich gerade noch im Kopf? Verdammt, gab's noch irgendwas?
Auch ist geil, wo die so mit dem Auto fahren und sie erzählt ihm halt was von der ägyptischen Kultur und er fährt so mit dem Finger über das Auto und meint, sie können sich immer wieder putzen.
Ja.
Er ist halt so ein dummes Arschloch, das ist echt so.
Aber trotzdem, es ist ja, aber er kann ja tatsächlich, weil er nimmt ja alles recht schnell auf und spricht dann Arabisch und versteht die Kultur recht schnell. Also er ist jetzt nicht so inkompetent, wie zum Beispiel jetzt, wenn, also da habe ich heute Morgen halt drüber nachgedacht, wie bei Get Smart ist ja auch Max ist halt, der ist halt auch nur ein Aktenschieber im Grunde genommen. Ich weiß nicht, hast du den irgendwann mal gesehen?
Ja.
Und der schafft es dann über seinen, also beim Get Smart schafft es dann über seinen Intellekt hier und der ist halt, er ist halt ein guter Agent. Und ich weiß nicht, ob mir das so ein bisschen den gesamten Spaß vielleicht ein bisschen verbaut hat, dass er da.
Aber trotzdem ist er halt ein Vollidiot. Also auch wenn er dann auch am Ende mit dem Jihad halt, wo er dann da mitbrüllt und so. Also sorry, das ist halt, er ist schon ein Vollidiot.
Ja, klar.
Er schafft, also das ist ein bisschen wie Homer Simpson so. Er ist halt ein Trottel, aber er kriegt's trotzdem am Ende hin.
Ja, aber aufgrund seiner eigenen Fähigkeiten. Ich weiß, es ist ganz schwer, das zu beschreiben, was mich letzten Endes von diesem Film nicht so überzeugt hat. Das ist ein spaßiges Teil, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich habe auch durchaus gelacht, aber halt nie so, dass der Schalter umgelegt wurde und gesagt wurde, ey, das ist jetzt richtig, richtig geil. Sondern es war immer auf dieser Schwelle, okay, ich habe meinen Spaß. Aber nie drüber.
Ich muss sagen, also ich lache bei dem Film jetzt auch nicht so überschwinglich. Also ich finde, das ist auch, vielleicht ist es auch gar nicht so der Film, wo man jetzt so losprustet. Aber ich habe halt einfach, wenn ich den gucke, habe ich halt den ganzen Film einfach so ein Grinsen im Gesicht. Und weil ich mir ganz einfach denke, so, du Assi. Und wie gesagt, auch die Running Gags und einfach, aber vielleicht hast du auch recht, vielleicht ist es ein Grower. Also ich habe den jetzt bestimmt schon beide Teile schon bestimmt 10-mal gesehen. Du achtest halt auch immer weiter auf viel mehr Details. Und dann bleiben vielleicht auch Szenen besser hängen oder so. Das sind so kleine Momente bei mir, die ich halt total
liebe. Die Verfolgungsjagd nach dem Ball ist auch einfach ganz, ganz großes Kino.
Die ist auch super. Oder wo er morgens aufwacht im Hotel, hat die ganzen Haare struppig und fährt sich halt so einmal durchs Haar. Sie liegen wieder perfekt so angeglitscht direkt und so. Oder wo sie bei ihm im Hotelzimmer einschläft im Bett und er kommt so rein. Und du denkst so, okay, was kommt
nimmt
jetzt?
Nimmt sich die Decke, ne?
Kommt es eine Sexszene oder so? Nee, und er hebt sie hoch und legt sie aufs Sofa, damit er ins Bett gehen kann und so. Das sind so Momente, das feiere ich so hart. Es sind halt so die kleinen Dinge bei mir immer, die das einfach ausmachen.
Ich weiß halt nicht, ob mir der zweite Film dann besser gefallen wird.
Er ist genauso. Es ist wirklich Hagen, selber Humor, gleiches Niveau, nur anderes Setting.
Ich glaube, das ist das erste Mal so richtig, dass die Erwartungshaltung bei uns jetzt einfach komplett falsch waren und ich vielleicht deswegen mir der Spaß an dem Film so ein bisschen verhagelt wurde.
Mag sein, klar.
Das haben wir bisher nämlich noch nie so richtig gefühlt.
Nee, also stimmt schon. Ich meine, deine Erwartungen klingen ganz anders, als der Film schon ist. Das ist mir schon aufgefallen, wo ich dachte so, oh. ja, nee, klar, passiert.
Ach ja, ich mein, anderer Running Gag, der mir noch eingefallen ist, den ich auch sehr gut fand. Wie schmeckt denn ihr Frikassee?
Ja, genau. Der Agentencode. ja, nee, klar. Du, wenn das passiert halt, das ist mir auch schon passiert. Und ich sage ja, vielleicht guckst du irgendwann nochmal und dann denkst du dir, ach, war doch eigentlich ganz lustig. Kann ja passieren. Also vielleicht waren die Erwartungshaltungen A zu hoch, weil du einfach sehr gehypt warst, auch von den allgemeinen Stimmen halt, die du so mitbekommen hast online. Und plus halt eben die Erwartung, dass der Film einfach anders funktioniert, als er im Endeffekt tut. Ja.
Nee, aber wie gesagt, die beiden Filme sind auf Prime. Wer Agentenfilme mag, sollte definitiv mal reinschauen, alleine um die ganzen Tropes verarscht zu sehen. Das ist schon
Ich werde spaßig. Auf jeden Fall mal den Gegencheck machen, den Vergleich zwischen Prime und Blu-ray, weil das interessiert mich jetzt wirklich. Weil wenn das irgendwie dann, wenn da irgendwie, also ich weiß, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, aber man hat eigentlich mal alles verstanden. Also es gab jetzt nichts Wichtiges, was jetzt irgendwie, ja, was man irgendwie einem entgehen würde. Also,
nee,
also,
wichtig waren es auch nicht, aber zum Beispiel die gesamte Rede bei dem Dschihadisten zum Beispiel, hast du halt einfach nicht verstanden.
Also ja, die ist subtitled.
Okay, ja, siehst du.
Und deswegen weiß man ja auch, was er dann halt da mitbrüllt quasi die ganze Zeit und so. Ne?
Ja, das konnte ich mir aus dem Kontext schon denken, dass das alles, genau,
ja,
dass das alles nicht so nett ist.
Ja. Aber die ist eigentlich subtitled, ja.
Ja, sure. Nee, also dann
Gab es denn gar keine Subtitle oder hattest du quasi, wenn du welche angeschaltet hast, wären die da dauerhaft angewiesen?
Es gab nur deutschen Ton und ohne Subtitle-Option.
Das ist ja dämlich. Also für Blu-ray sind die hardcoded. Also man muss gar keine anschalten, aber eben die arabischen Szenen sind hardcoded dann.
Das ergibt ja auch einfach Sinn.
Ja klar, also es gehört ja auch zum Aspekt des Films eben. Ja.
Außer man ist wie ich und denkt sich da noch mehr rein, um die Erzählperspektive des Protagonisten noch herauszuheben. Da hast du den Film schon
so viel zu klug gehalten.
So eine Scheiße. Aber, ne, also das ist, weißt du, woher ich diese Idee hatte? Final Fantasy X. Kannst du dich daran erinnern, dass man dann die
Alphabet.
Ja, genau, die Wörterbücher aufgesammelt hat?
Nee, nicht Alphabet, Albert, so.
Ja, aber das Alphabet der Albert, genau.
Das Alphabet. Nee, klar, genau. Also quasi erstmal hören, dann lernen. Und dann
das Alphabet steht bei Kollege im Schlafzimmer.
Uff. Gruß an alle Alpha-Programm-Mitglieder.
Ja, großartig.
Ich hoffe, wir haben keinen als Hörer. ja. Ja, ey, schade, aber wie gesagt, ich kann es verstehen. Ich meine, es ist genau im Grunde wie We Walk Hard. Es ist einfach auch ein spezieller Humor, der gefällt einfach auch nicht jedem. A.
Nee.
B, wie gesagt, falsche Erwartungen sind bei dem Film auch schwierig. Und C, ja, wenn du dann noch nicht mal quasi in der richtigen Experience gesehen hast, wenn du auch hier da vielleicht einfach während dem Schauen dann auch mit den Untertiteln halt zu kämpfen hatte, so verwirrt warst und das und dies und jenes. Vielleicht musst du ihn irgendwann einfach noch mal sehen. Aber wie gesagt, ist ja nicht schlimm. Man muss ja nicht alles mögen.
Nee, eben. Wir sollten jetzt auch möglichst schnell aufhören, weil meine Freundin kommt gerade aus dem Bad und dann geht erfahrungsgemäß der Rauchmelder hin und wieder mal an.
Nicht immer.
Mit so wii, wii, wii.
Ja, das wäre, nachdem die Feuerwehr eben gerade schon vorbeigekommen ist, es sind einfach
das
ideale.
Das wäre die passende Fortsetzung.
Ja.
Dann kann es eigentlich wiederkommen.
Nein. Wir werden uns jetzt keine Filme geben, denn das Motto der nächsten Folge steht ja schon. Das ist nämlich unsere 25. Und die beiden Filme, die wir da besprechen werden, sind zwei Filme, die wir nicht kennen. Das ist einmal Sindbads siebte Reise, den es bei Prime gibt. Oder zumindest zu leihen. Und den Film, wo ich mich echt gewundert habe, dass der nirgendwo ist. Und kein Streamingdienst, nirgends zu leihen, gar nichts. Nämlich Orson Welles' Citizen Kane. Der für manche als bester Film aller Zeiten gilt.
Ich bin wirklich schon sehr gespannt. Ich meine, ihr habt ja gewotet auf Twitter. Hattet ihr die Wahl und die beiden sind es ja geworden. Hab letztes Mal schon gesagt. Deswegen, die gucken wir uns jetzt an. Bis zum nächsten Mal. Und dann gibt's eine Doppelbesprechung von zwei uns beiden unbekannten Filmen. Da bin ich schon echt schon sehr gespannt,
ja,
ob unsere Meinungen da gerade bei so Klassikern, ob die da einstimmig sind oder auseinandergehen.
Auf welchen bist du gespannter?
Ich denke einfach Citizen Kane aufgrund der Popularität oder ne, einfach des Status in der Filmlandschaft. Ich habe aber tatsächlich sehr, sehr viel Bock auf Sindbad.
Ja, ne? Ein bisschen schon.
So ein bisschen altes Abenteuer-Feeling, so, da habe ich schon echt ein bisschen Lust drauf, ja.
Mit Harryhausen-Effekten, das wird geil.
Genau, dann geben wir uns natürlich dann in der nächsten Folge dann wieder regulär Watchlist-Filme, das kommt dann natürlich wieder.
Und, ja, Watchlist-Filme.
Ja. Von der ersten Seite.
So netter. Nein, aber dann vielen Dank fürs Zuhören für bei dieser etwas kurzen Folge heute, aber mein Gott, man kann ja nicht immer eine Stunde machen.
Ach, 40 Minuten geht auch.
Eben.
Und schneller Klogang.
Wow. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es um Citizen Kane und um Sindbad geht.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
Hot corn, cool corn, bring along a dimmy down. A hot corn, cool corn, bring along a dimmy down. A hot corn, cool corn, bring along a dimmy down. A farewell, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir.